Herzlich willkommen zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Business.com. Ich, Sandra Bayerl, Journalistin, begrüße Sie heute. Konkret geht es um IT-Security und um Cyberkriminalität. Ein kleiner Hintergrund für Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Studie zeigt, dass 85% aller Österreicherinnen schon einmal mit Computerviren, Trojanern oder sonstiger Malware in Berührung gekommen ist, meist kommt es nie zu einer Anzeige oder Verfolgung. In großen Unternehmen sind Cyberangriffe keine Seltenheit. Jedes vierte Unternehmen war schon einmal damit konfrontiert in der einen oder anderen Weise. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen. 2020 waren 80% der KMU mit Cyberkriminalität konfrontiert. Die Hälfte davon, also 39%, hat sogar einen finanziellen Schaden davongetragen und das kann durchaus über 100.000 Euro betragen. Im Schnitt hat ein Angreifer auf ein Unternehmen 66 Tage Zeit, bis er in der Firma überhaupt erkannt wird. Beim Einsatz einer Security Operations Einheit reduziert sich diese Zeit im Bestfall auf Minuten oder Stunden. Um ganz tief in die Materie der IT-Sicherheit einzudringen, haben wir von der Kapsch Sicherheitsabteilung und dem Cyber Defense Center drei Spezialistinnen heute hier eingeladen für diesen Podcast. Diese drei Spezialistinnen, zwei Herren und eine Dame, kommen aus zwei verschiedenen Teams, und zwar vom Red Team und vom Blue Team. Insider wissen jetzt ganz genau, worum es da geht. Das Red Team macht sogenannte Security Audits. Das heißt, Unternehmen beauftragen diese, in unserem Fall beiden Jungs, das IT-System auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Es handelt sich dabei also um eine Vorsorge. Wir haben heute hier Patrick Pongratz aus Graz und Benjamin Floriani aus Innsbruck. Sie sind also beide im Red Team und gehen da tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit so vor, wie Hacker vorgehen würden. Das heißt, sie probieren, in Unternehmen einzudringen, nicht nur in die IT-Systeme, sondern vielleicht sogar auch physisch, und dabei Sicherheitslücken erkenntlich zu machen, zu zeigen, aufzuzeigen. Und an euch beide gleich die erste Frage: Was geht denn da, wenn ihr das probiert? Wie erfolgreich seid ihr beim professionellen und offiziellen Eindringen in Unternehmen?
Ich würde mal sagen, sehr erfolgreich. Ja, also
eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, kann man sagen. Mhm. Also nicht ob, sondern ja, wie lange wir brauchen.
Okay, das heißt, das kann ganz schnell gehen oder ihr habt es ein bisschen schwerer, aber ganz schnell, was würde das bedeuten?
Also bei uns
wird du hast einen Rekord, oder Patrick?
Ich habe aktuell in der Abteilung den Rekord, das ist bei 24 Minuten von Laptop auspacken bis die Windows-Domäne komplett kompromittiert. Also kann man sagen, das wird ein Angreifer vermutlich auch in dieser Zeit schaffen, da wir auch die gleichen Tools und die gleichen Möglichkeiten haben, die Angreifer haben. Wäre das für so eine Firma natürlich eine Katastrophe, wenn innerhalb von unter 30 Minuten die komplette Firma übernommen worden ist. Also wir haben auch den Fall, dass wir diese Audits auch öfter durchführen, und das merkt man auch, wenn man das zweite oder das dritte Mal bei einer Firma gemacht hat, dann geht das dann schon eher in den Bereich. Da sind wir schon oft auch gesessen, dass es am zweiten Tag erst funktioniert hat, dass wir irgendwo gröbere Sicherheitslücken gefunden haben. Mhm. Aber irgendwas hat man meistens gefunden. Diese hundertprozentige Sicherheit gibt es halt leider nicht.
Mhm. Okay, Benjamin, ihr kommt überall rein, oder gibt es Firmen, die schon so gut aufgestellt sind, dass ihr keine Chance habt?
Ja, natürlich gibt es das auch, aber meistens, wie der Patrick gesagt hat, wenn man das erste Mal auditieren oder die Firma das erste Mal auditiert wird, dann ist das ein Totalausfall für die Firma. Mhm. Und ja, wir haben dann unseren Spaß sozusagen.
Und das wird natürlich dokumentiert, und dann gibt es diese Sicherheitslücken, die dann auch quasi auf den Tisch gelegt werden, besprochen werden mit diesen Unternehmen, und dann kann man daran gehen, das sicher zu machen und diese Türen, die offenen Türen, quasi zu schließen.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Okay. Auch heute am Tisch vom Blue Team ist Nina Azimika. Sie ist Senior Cyber Security and Threat Intelligence Analyst. Sie ist sozusagen wie ein Bodyguard, beobachtet mit ihrem Team die Netzwerke der Kunden und versucht, Angriffe zu erkennen, abzuwehren und wenn dann tatsächlich etwas passiert ist, auch zu analysieren und diese Sicherheitslücken in weiterer Folge zu schließen. Auch an dich die Frage, wie oft passiert da etwas bei euren Kunden? Wie wird eingedrungen und sind das dann Kleinigkeiten oder sind das auch dann ganz große Dinge, die wirklich die Alarmglocken läuten lassen?
Also es ist ziemlich unterschiedlich. Meistens ist es so, dass zum Beispiel irgendein User eine E-Mail erhalten hat, auf einen Link geklickt hat oder einen Anhang geöffnet hat. Es gibt aber auch Fälle, wo der Kunde anruft und sagt, oh mein Gott, alles ist verschlüsselt, bitte helft uns. Mhm. Also sowas kommt auch vor. Passiert öfter. Es ist wirklich unterschiedlich. Wir sind ein Security Operations Center. Das heißt, wir bekommen tagtäglich Alarme. Wir analysieren die. Und wenn es da brennt, dann brennt es teilweise richtig. Teilweise ist es aber auch so, dass es wirklich kleine Fälle sind. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man jetzt so nicht definieren.
Und wie wird so ein Alarm ausgelöst?
Anhand von Signaturen.
Okay.
Also ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Also es gibt ja Netzwerk-Traffic und anhand von Signaturen werden Anomalien erkannt.
Mhm, okay.
Genau.
Das heißt, wenn Fremdes aufscheint, dann schreit das System.
Genau, wenn zum Beispiel eine Anomalie wäre, wir erkennen mit unseren Systemen, wenn es Netzwerkverbindungen zu komischen Domains gibt oder so, zu suspicious Domains zum Beispiel.
Okay. Wir heißen ja Coffee Tea Technology, nicht umsonst, und wir haben heute besonders viel Tee auf dem Tisch, nämlich Mate-Tee und Matcha-Tee, und das waren Getränke, die ihr euch gewünscht habt. Warum diese Auswahl an Tees?
Sein gesund. Nein, ich weiß nicht. Gibt es da einen tieferen Grund?
Ja, prinzipiell sagt man ja so in der Hacker-Szene, das Mate halt, das hat relativ wach, und da hat man natürlich immer diesen klassischen Eindruck von so einem Hacker, der sitzt natürlich die ganze Nacht da, trinkt sein Club Mate und schläft maximal 2 Stunden am Tag, während irgendwas kompiliert. Aber ich persönlich bin nicht so ein Freund vom Club Mate, das schmeckt ein bisschen nach Aschenbecher.
Deswegen der österreichische Rauch.
Ja.
Bevor wir noch tiefer in diese Materie der Cyberangriffe eindringen, wüsste ich gerne, wie wird man denn das, was ihr seid? Woher weiß man, was ihr wisst? Und seid ihr im Herzen selbst kleine Hacker oder große Hacker, aber die Guten? Also wie würdet ihr euch selbst beschreiben und was ist euer Werdegang?
Gute Frage. Also Werdegang habe ich ganz einen klassischen oder langweiligen, wenn man so sagen will. Bin 8 Jahre Gymnasium gegangen, dann Informatik studiert und bin dann mehr oder weniger per Zufall bei der Firma Kapsch gelandet, über eine Facebook-Challenge, was der Patrick gemacht hat, also eine Aufnahme-Challenge. Und ja, das war halt, also da hat man auch eine virtuelle Maschine hacken müssen, als Aufnahmetest quasi, und so bin ich dann im Team gelandet, wie ich zum Hacken generell gekommen bin.
Stimmt, du warst der Erste, der gelöst hat, glaube ich.
Ja, genau.
Nice.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich brauchte, aber ein bisschen. Wie ich generell zum Hacken gekommen bin, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe immer schon viel mit Computer gemacht und irgendwann dann Computerspiele und schauen, wie ich betrügen kann, so quasi im Computerspielen. Und ja, dann ist mir zu Programmieren gekommen und so hat sich das irgendwie alles ergeben.
Mhm. Nina?
Ich war auf einer Handelsakademie. Aber
gar nicht so technisch IT?
Nein, gar nicht, ja. Aber ich habe nebenbei immer, also ich habe mit 12 meinen ersten Computer bekommen und habe da immer wieder Computerspiele gespielt, habe meinen PC auch selber umbauen müssen, weil damals, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, damals war das so, dass man nicht so schnell wieder einen neuen PC bekommen hat, deswegen musste ich ihn selber reparieren. Und auch in der Handelsakademie habe ich dann angefangen, mich für diese Materie zu interessieren. Und nach der Handelsakademie habe ich dann ein Bachelorstudium gemacht in Informationstechnologien und Telekommunikation. Und danach habe ich ein IT-Security-Studium angefangen und das abgeschlossen.
Okay. Also sehr speziell dann am Ende. Mhm. Patrick?
Ja, bei mir war es lustigerweise auch ziemlich ähnlich wie beim Benjamin. Also ich war auch Gymnasium, dann klassisch Informatik studiert. Im Gymnasium war es dann auch so, dass man dann das erste Mal mehr mit Computern gemacht hat und dann immer so ein bisschen probiert hat, was man so mehr machen kann, als wie gedacht ist, beziehungsweise auch so bei klassischen Sachen wie, da gibt es die Schul-Homepage, schauen wir mal, was da so draufläuft oder so. Also so ist dann das auch so gekommen, dass ich dann mit Programmieren angefangen habe, auch relativ früh. damals war das noch so eine Programmiersprache, wo man in einem Spiel was verändern hat können. Und irgendwann, ich glaube 2011 oder so, war diese erste Cyber Security Challenge. Das ist so ein Hacker-Wettbewerb in Österreich weiter, bei dem man mitmachen kann. Da habe ich dann beim ersten Mal mitgemacht, da war ich dann glaube ich 16, 17 oder so und habe kolossal versagt, absolut versagt. Ich habe genau eine Aufgabe lösen können, das war nämlich eine Excel-Datei mit einem Passwort und das ist, damals war es noch nicht so schwer zum Knacken, aber dieses erste Versagen hat mich da ziemlich motiviert und habe mich da jahrelang reingehängt. Und beim zweiten Mal habe ich dann wirklich gescheiter mitgemacht und seitdem habe ich fast jedes Jahr da teilgenommen. Und dadurch, dass die Kapsch dieses Event auch immer gesponsert hat, bin ich dann auch auf die Firma aufmerksam worden und habe mich mit unserem jetzigen auch Abteilungsleiter mal zusammengesetzt und auf einmal war ich da und habe Kunden hacken dürfen.
Ist das ein Traumberuf für Jungs wie euch, die das Hacken dann auch ja professionell jeden Tag tun dürfen oder müssen?
Ja, auf meiner Seite aus schon.
Ja, also ich glaube, da kann ich für alle in unserem Team sprechen, dass ich sage, da ist schon auch sehr viel privates Interesse dabei, dass man sich da auch weiterbildet und dass man da immer up to date bleibt und dass man das auch vor allem auch dann neue Angriffe probieren kann, auch wenn es irgendwas Neues gibt bei Kunden, einmal schauen kann, wo funktioniert das, würde das funktionieren und es hat im Prinzip jeder einen Mehrwert davon. Wir haben einen Spaß, wir schreiben den Bericht, der Kunde hat was davon, jeder wird sicherer und man kann sich ein bisschen einreden, dass Österreich dann ein bisschen sicherer wird.
Apropos Weiterbildung, wie hält man sich auf dem Laufenden? Nina, wie machst du das? Ich nehme an, dass es da immer wieder neue Ideen gibt, wie man eindringt in Firmen. Wie bildet man sich weiter? Woher weiß man, was geht und was vielleicht gerade so die Taktiken der Gegner sind?
Also ich zum Beispiel schaue immer wieder auf Twitter. Ich bin dauernd auf Twitter unterwegs, weil das einfach Live-Nachrichten sind. Sobald eine Schwachstelle draußen ist, ist das auf Twitter. Das lese ich mir durch. Ich nehme oft bei Konferenzen teil, also zum Beispiel die BrewCon oder die ITSecX zum Beispiel. Da kriegt man auch Informationen oder eben Angriffsvektoren werden vorgestellt. Und ja, so bilde ich mich weiter, also privat sehr viel.
Okay. Wie macht ihr das?
Bei uns ist es eigentlich ähnlich, hätte ich gesagt, also wir schauen auch viel auf Twitter.
Das heißt aber auf Twitter muss man dann quasi in dieser Blase sein, die eben diese Themen ständig besprechen.
Ja, genau. Ja. Es gibt so ein paar Gurus quasi, die was den ganzen Tag Research machen oder für das bezahlt bekommen und auch ziemliches Know-how haben. Und die finden eben dann Schwachstellen oder auch eben Analysten finden von diesen ADPs, also von diesen Hackergruppen, neue Fußabdrücke quasi. Und das hilft uns quasi dann weiter im Job. Finden wir dadurch auch neue Angriffsmöglichkeiten, probieren dann diese aus. Und ja, man muss einfach auch erfinderisch sein, finde ich bei uns.
Ja, definitiv.
Ist das aufregend? Also ist das so neue Ideen zu spinnen, wie man in Firmen eindringen könnte?
Ja, das ist schon auch ziemlich spannend. Also wir finden auch, also wir sind jetzt nicht nur auf der Seite, dass wir sagen, wir schauen, was gibt es schon. Wir suchen auch selber aktiv immer nach neuen Möglichkeiten. Das heißt, oft, wenn wir bei Kunden sind, finden wir auch Schwachstellen in Software, die es jetzt noch nicht öffentlich gibt. Ja, müssen wir dann natürlich auch schauen, dass wir die ordnungsgemäß melden und schauen, dass die dann auch gefixt werden, bevor wir da irgendwas veröffentlichen, wenn wir das tun. Und das hat schon so einen gewissen Reiz, ja, wenn man weiß, also bei mir war es zum Beispiel, wie ich angefangen habe, ein WordPress-Plugin. Also bei WordPress-Plugins stellt es den meisten Security-Leuten eh schon die Haare auf, weil das halt sehr oft Sachen sind, die nicht wirklich mit Security programmiert werden, sondern Hauptsache sie funktionieren. Und da habe ich auch diesen Fall gehabt, dass da ein Bild-Dia-Show-Plugin war, was auf eine recht simple Lücke anfällig war, die aber scheinbar vorher noch niemand gefunden hat. Und auf einmal schaut man danach, wie oft ist dieses Plugin installiert, probiert es dann beim Kunden eben aus und sieht dann, okay, da kann ich eigentlich die Datenbank auslesen und schaut dann eben nach und sieht man, okay, das ist bei 400.000 Seiten mindestens einmal installiert. Und da muss man schon aufpassen, dass man das halt auch an die richtigen Stellen dann meldet. Also als erstes natürlich an den Hersteller, der sich da nicht wirklich ausgekannt hat damals. Also da muss man auch oft, hat man das Problem, wenn man solche Schwachstellen findet, dass man auch den, der das programmiert hat, der hat auch ein bisschen Stolz immer, dass man dem das auch wirklich klar macht, dass das eine schwerwiegende Schwachstelle ist. Aber irgendwann hat das dann gelöst und mir gesagt, ja, waren ja Schwachstelle. Aber,
folgen ja. Angriffe auf IT-Systeme immer einem Schema oder ist das bei jedem Fall anders? Also wenn ihr jetzt so über das große Ganze redet, ist da jeder Fall individuell oder gibt es da eine Abfolge, wo ihr sagt, das sind Muster, die sich immer wiederholen?
Jeder Fall eigentlich individuell. Wenn wir jetzt arbeiten, haben wir schon eine Grundcheckliste quasi, was wir überprüfen. Also die ist, wie sagt man, die Top 10 quasi, was an Sicherheitsschwachstellen. Und dann natürlich auch aber
angepasst. Okay, was ist die größte Schwachstelle, wenn es eine Top-10-Liste gibt?
Active Directory.
Okay, was ist das?
Also das ist...
Laienhaft erklärt?
Prinzipiell das, was Unternehmen meistens als Netzwerk für Windows-Maschinen verwenden. Und das Problem an Active Directory ist nicht, dass es per se unsicher ist. Das Problem ist einfach, es ist so extrem weitläufig und riesengroß und man kann so viel damit machen und in Wahrheit bräuchte man da wirklich ein eigenes Studium, damit man da wirklich alle Einzelheiten von so einem Active Directory versteht. Und deshalb gibt es auch bei unseren Audits, sind da, ich sage mal, glaube ich, sicher über die Hälfte bis 70% der Schwachstellen haben irgendwie mit diesem Active Directory zu tun, einfach weil da recht wenig Wert auf Sicherheit gelegt wird. Und gleichzeitig ist es auch extrem schwer, ist, dieses System wirklich komplett abzusichern. Also ich glaube, Nina, da wirst du wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen haben im Verteidigen von Netzwerken.
Ja, das stimmt, ja.
Nina, weil wir schon bei einer Rangliste sind, gibt es Trends beim Hacken? Also merkst du, dass es jetzt gerade eine Phase gibt, wo man versucht, auf diese eine Art einzudringen, während man vor 2 Jahren noch ganz anders gearbeitet hat als Hacker, als böser Hacker?
Ich würde sagen, dass die meisten Hacker versuchen, wirklich über den User reinzukommen. Also wirklich dem User was zu schicken, der klickt das an, der loggt sich ein. Oder aber auch offene Systeme, zum Beispiel Citrix, ganz nett, die sind meistens nicht gesichert. Da kommen auch Angreifer rein. Und wir haben auch so eine, also ich zum Beispiel habe auch so eine Checkliste, wo ich hergehe und mir anschaue, was sollte ich untersuchen, um zu erkennen, ob das wirklich passiert ist. Also zum Beispiel wirklich typische Indikatoren, zum Beispiel Persistenzmechanismen etc. Wenn ein Angreifer nämlich ins System kommt, möchte er drinnen bleiben und er persistiert sich dann. Und das ist zum Beispiel, das ist meine Top 1. Ich schaue immer, ob der sich persistiert hat.
Okay, persistiert heißt jetzt was genau?
zwar, dass er immer wieder zurückkommen kann. Also nicht zurückkommen kann, sondern er installiert die Malware so, dass wenn der Computer sich rebootet, also sich herunterfährt, neu gestartet wird.
Dass auch drin bleibt.
Ja, genau, dass es wieder gestartet wird, dass es sich automatisch quasi wieder startet.
Also er schafft sich sein Feld, wo er agieren kann und das bleibt dann auch bestehen im System.
Ja.
Okay. Was hat sich denn da in den vergangenen Jahren entwickelt auf diesem Feld? Ist das etwas, das viel größer, viel komplizierter, viel komplexer geworden ist? Oder ist es auch professioneller geworden aus der Hackersicht? Also sind das Gruppierungen, die sich zusammentun? Oder sind das Einzelpersonen? Oder wisst ihr gar nicht, wer die Angreifer sind?
Ich glaube, offiziell weiß man es selten, oder? Aber es sind meistens Gruppierungen. Es ist ja immer Geld im Hintergrund. Also das Hacken ist eigentlich für diese Gruppierungen quasi ein Job. Einfach, sie wollen einfach Geld, wie wir auch. Und die kriegen halt ein bisschen mehr und machen es halt illegal. Aber das ist nichts. Also ich glaube, das ist eigentlich nicht kein anderer Hintergrund. Einfach, das ist einfach ein Job für die. Die machen es nicht aus Langeweile, aber einfach wegen Geld.
Geld, immer Geld, ja.
Also ich glaube, so wie man sich das vorstellen kann, irgendwo im Darknet gibt es sicher so eine Dark-Couch, die sich zusammengesetzt hat und quasi das, was wir machen, halt wirklich auf böse machen und dann halt also diese Firmen erpressen und Dateien verschlüsseln und dann einfach irgendwo Geld wollen. Also das ist sicher nicht mehr diese eine einzelne Person, die irgendwann am Nachmittag sich hinsetzt und denkt, okay.
Ein Bubenstreich.
Ja, genau, irgendein Streich, sondern das sind... Also es sind da auch, was ich zumindest weiß, vielleicht weißt du da auch mehr zu diesen Gruppierungen, aber das sind ja auch oft so komplette Vertriebsstrukturen, kann man sagen. Also so wie wir das in der Firma auch machen. Genau. Da gibt es Leute, die brechen die Firma ein, Leute, die sind dafür da, dass sie dann in der Firma sich ausbreiten und dann gibt es...
Marketingabteilungen.
Ja, wirklich, Marketingabteilungen auch, weil die müssen ja auch ihre Software verkaufen, also diese Schwachstellen verkaufen, die verkaufen dann auch wie... Die verkaufen dann auch den Zugang zu den Firmen und dann gibt es auch eigene Leute, die dann mit den Firmen verhandeln, wer wie viel jetzt da zahlt. Also da hängt, glaube ich, schon eine ziemliche, fast schon eine Corporate Structure dann irgendwie dahinter.
Nina, wenn es jetzt tatsächlich zu einem Fall kommt, der dann bei dir auch die Alarmglocken hat läuten lassen, ihr habt euch um diesen Fall gekümmert, wie weit wird das verfolgt? Und wie reagieren die Firmen, wenn ihr ihnen dann sagt, Achtung, da ist was, ihr seid nicht sicher?
Also wenn der Kunde sich bei uns meldet, ist da meistens Panik. Sie wollen natürlich sofort Hilfe. Mhm. Man merkt das auch, die rufen an und sagen, okay, wir haben was Komisches entdeckt, bitte hilft uns. Und das muss dann sofort gehen.
Und wie schnell könnt ihr helfen?
Meistens ist es so, dass wir sofort helfen oder sofort helfen müssen. Ja. Mhm.
Okay.
Also das kann man nicht sagen, okay, ich muss jetzt essen gehen oder so, sondern ich kenne es von mir, ich bin in der Nacht angerufen worden, ich habe mich hingesetzt und habe gearbeitet.
Mhm. Und wenn ihr dann diese Türen schließt, die kann man sofort wieder schließen? Oder ist das dann ein längerer Prozess? Ist dann Software kaputt gegangen? Muss man Dinge neu aufbauen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also in den meisten Fällen ist es so, dass man neu aufbauen muss, aber kein Unternehmen möchte neu aufbauen. Mhm. Deswegen, wir geben meistens Empfehlungen ab. Wir setzen die selber nicht durch. Wir sagen ihnen, wie diese Malware entfernt werden kann.
Okay.
Ja.
Und zur Verfolgung des Hackers, kommt es oder kommt es in den seltensten Fällen?
Nein, das kommt in den seltensten Fällen vor. Vor allem, ich finde, dass man einen Hacker überhaupt nicht zurückverfolgen kann. Der kommt von mehreren Servern her. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwem angreift oder so, dann kommt ihr auch über 40 Jump-Server oder sowas her, oder?
Naja, es kommt
und
jetzt
nicht
davor.
Nicht von zu Hause, vom PC oder so.
Ist auch schon vorkommen, sagen wir so.
Ja.
Nein, also wenn wir offiziell wem angreifen also und der Kunde das weiß, dann haben wir schon, also verwenden wir unseren Server oder Privatleitung, was nicht immer cool ist. Aber ja, aber wenn wir jetzt, also wenn der Kunde nicht, also nicht, zumindest nicht alle Mitarbeiter vom Kunden wissen, dass wir ihn angreifen, dann verwenden wir mehrere verschiedene Server, die was irgendwo in Deutschland, keine Ahnung, Amerika oder wo auch immer.
Also die Rückverfolgbarkeit ist schwierig.
Ja.
Patrick und Benjamin, ein Teil eurer Arbeit ist es ja nicht nur über die IT-Systeme in Firmen einzudringen, sondern auch tatsächlich physisch dorthin zu gehen, um zu schauen, ob ihr in die Firmen hineinkommt. Wie geht das genau?
Da haben wir eine Geschichte eigentlich, der Patrick und ich. Das war für ein Audit vor 2 Jahren, glaube ich. Da haben wir uns als Druckertechniker.
Klassischer IT-Praktikant, Druckertechniker, so es ist
genau,
so verkleidet.
Ja, von einer lokalen IT-Firma haben wir die Ausweise gefälscht und sind einfach zu der Firma hin zum Portier und haben gesagt, wir müssen im ersten Stock einen Drucker reparieren. Wir haben nicht mal gewusst, ob da ein Drucker steht. Wir haben einfach gebucht.
Wir haben gewusst, ob es den ersten Stock gibt.
Nee. Und dann hat der Portier gesagt, zu unserer Verwunderung, dass Licht gerade eine Woche vor uns, genau von unserer Firma, von unserer gefälschten Firma quasi, Leute da waren, die jetzt den Drucker repariert haben. Und dann haben wir gedacht, scheiße, da können wir nicht rein. Aber Gott sei Dank, eben durch verlässliche Mitarbeiter, sind dann vom ersten Stock 2 Leute angerannt gekommen, dass ihr Laptop nicht mehr funktioniert oder langsam ist und ob wir uns den anschauen können.
Endlich ist die IT da, wir warten schon so lange, das kommt keiner, bitte schaut uns die Computer an. Ja,
genau, und jetzt haben wir uns die quasi in die Firma gelassen.
Und dann wart ihr drin.
Ja genau, und haben jetzt auch noch ihren Laptop entsperrt und sind dann gegangen und wir sind halt dann auf einmal mit 2 Laptops da gesessen von einer fremden Firma und ja, haben da machen können quasi, was wir wollen.
Und dann wird das Projekt auch abgebrochen und ihr gebt euch dann zu
je
erkennen?
Je nachdem, wir, nein, die erkennen.
Dann ziehen wir die Maske drauf, es waren die Hacker.
Ich glaube, das ist nicht so, oder ich weiß nicht, ob das gut rüberkommen würde. Also wir ziehen das dann durch und versuchen auch vielleicht die Firma noch zu übernehmen.
Okay.
Ja, und dann gehen wir einfach wieder und lassen.
Okay. Und dann gibt es einen offiziellen Report über diesen Fall.
Genau.
Ja,
also und oft helfen wir ihnen auch noch, also helfen wir ihnen wirklich in Druck oder was auch immer zu reparieren.
Ihr seid ja doch die Guten.
Ja, sicher. Manchmal kriegt man dann noch aber ein Gebäck oder so, das ist dann immer ganz lieb.
Ja, genau.
Also, dass das die Mitarbeiter teilweise zu viel vertrauen, beziehungsweise halt nicht wirklich auf das schauen, das nutzt man, wie gesagt, gerne aus. Also auch das, was bei E-Mails ist, ist das eben auch so, ja. Wir haben auch teilweise andere Angriffe schon gehabt, also das ist auch eine andere Geschichte, wo man, also wir haben jetzt geredet über intern und wie wir halt quasi einbrechen, aber es gibt natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, dass man von extern, also aus dem Internet, diese Angriffe auch durchführen kann. Und da haben wir auch die wildesten Sachen schon gesehen. Also das war teilweise, Logistikunternehmen und die haben, das sind so, also ich sage mal gerade Logistikunternehmen, weil das sind halt oft so Unternehmen, die gibt es seit 50, 60 Jahren, die haben mit Computern erst seit ein paar Jahren was zu tun, aber das sind halt gerade diese Branche, die von den Systemen und den Computern extrem abhängt. Also das ist, es gibt viele Firmen, weil Computernetze, die stehen dann eine Woche und das ist natürlich schlecht, aber man hat halt dann irgendeinen Fallback, dass man dann halt zur Not jemanden schickt oder halt auf Papier weiterarbeitet. Aber gerade so Logistik und produzierende Unternehmen, die bauen darauf, dass diese Computersysteme funktionieren. Mhm. Und da haben wir auch einmal einen externen Test gehabt, wo eben genau diese Logistik-Management-Seite im Internet war, mit einem sehr leicht erratbaren Passwort gesichert. Und dann ist man als Administrator auf einmal bei diesem Audit in der Kontrollseite von einem Logistikunternehmen. Und da schaut man diese Sachen so durch und findet dann auch, wenn man sich durchklickt, dass man dann wirklich einfach alles Mögliche dort delegieren kann. Und da habe ich dann auch gleich, weil das eben, also wenn so eine schwere Sicherheitslücke aufkommt, dann rufe ich immer den Ansprechpartner gleich einmal an und gehe mit ihm das durch, was da jetzt so passieren könnte, weil das eben wirklich wie ein echtes System ausgeschaut hat. Und wir sind dann auch draufgekommen, das war auch wirklich das echte System. Und wenn ich da in dieses System reingegangen wäre und meine Adresse eingegeben hätte und dann irgendein Produkt ausgewählt hätte, hätte ich vermutlich einen Aston Martin zu mir heimbekommen. Das hat mir dann der Ansprechpartner auch bestätigt. Wenn ich da weitergemacht wäre, es hätte wahrscheinlich keiner geschaut. Weil das kommt dann intern in ein System, das wird dann automatisch intern ausgedruckt, kommt auf das schwarze Brett, wo die Lkw-Fahrer ihre Aufträge nehmen und der hätte wahrscheinlich nicht nachgefragt. Also ich hätte vielleicht nicht die Privatadresse genommen, sondern halt vielleicht die Capture-Adresse und ich hätte halt abpasst. Aber vermutlich wäre solche Sachen nicht aufgefallen. Und da ist halt auch einfach das, was das CDC, was Nina, was ihr macht, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man halt genau solche Anomalien findet, dass auf einmal einer sich bei der externen Seite einloggt als Administrator und einen Aston Martin bestellt, ist wahrscheinlich jetzt nicht was, was jeden Tag passiert. Mhm, hoffe ich.
Aber es zeigt, wie viele Türen offen sind. Mhm. Okay. Was macht euch als Hacker und Nina, dich als Bewacherin der Systeme, was macht euch erfolgreich? Was könnt ihr besonders gut und woher könnt ihr das?
Das ist immer so ein langer Prozess, sage ich mal, der auch nie aufhört. Also das ist immer so dieses lebenslange Lernen so ein bisschen. Also je mehr man probiert, desto besser wird man in dem, was man macht, glaube ich auch. Mhm. Das ist halt auch, also je mehr Unternehmensnetzwerke, das man gesehen hat als Angreifer, je mehr Unternehmensnetzwerke, die man schon mal übernommen hat, desto mehr weiß man, wie so diese klassischen Schwachstellen ausschauen. Also ich glaube, dass auch ein großer Teil davon einfach diese Erfahrung ist, dass man sich so ein Netzwerk anschaut und gleich einmal die ersten, diese Top 5 Angriffswege auch gleich im Hinterkopf hat und weiß, auf was man schauen muss. Mhm. Das muss man sich halt auch immer so bedenken, dass das die Angreifer eben auch machen. So. Mhm. Der sucht sich auch immer das Leichteste, was funktioniert. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass man auch das für sich selber ordnet, wo sind diese Einfallstore besonders groß und wo sind die Einfallstore eher unrealistischer. Mhm. Also ich glaube so, wenn man da immer aktuell bleibt und je mehr man macht, desto mehr Erfahrung hat man, dann funktioniert das auch immer besser.
Mhm. Benjamin, was machen die Firmen falsch oder gibt es zu wenig Sensibilisierung? Was würdest du sagen, ist der Kardinalfehler, den Firmen machen?
Kardinalfehler vielleicht, dass sie es unterschätzen. Mhm. Mitarbeiterschulungen fehlen oder wollen sie nicht machen, ich weiß es nicht. Und ja, dass sie es einfach zu locker sehen und meistens erst reagieren, wenn es zu spät ist quasi. Und ja, das ist
ein, das Geld.
Ja, das Geld, weil Security oder das, was wir ihnen halt empfehlen, da sehen sie halt quasi nicht viel, dass sich was firmentechnisch verändert. Es kostet nur was. Mhm. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, ja. Mhm.
Das Budget fehlt oft.
Ja, und natürlich die Leute auch. Also es ist schwierig,
ja, die Leute auch, ja.
Schwierig Personal zu finden in dem Bereich.
Ja. Aber wenn die Kunden dann, Nina, bei dir quasi den Service haben, dass du auf sie aufpasst,
ja.
Dann ist viel erreicht und viel abgenommen. Sprich, dann gibt es dieses Sicherheitssystem, das auch anschlägt, wenn Ungereimtheiten stattfinden.
Genau, ja.
Und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass noch eingedrungen wird?
die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, aber wir erkennen es schneller. Es gibt ja viele Unternehmen, da ist der Angreifer drinnen und das vergehen Monate, bis der entdeckt wird. Bei uns ist es so, dass wir, wenn zum Beispiel auf einem System was ausgeführt wird, was suspicious, irgendeine suspicious Exe ausgeführt wird, dann können wir das erkennen und wir können reagieren. Wenn die aber nicht überwacht werden, wenn die nicht gemonitort werden, dann sieht das ja keiner.
Ja, die Eindringswahrscheinlichkeit bleibt ja immer nur gleich.
Genau,
quasi.
Ja.
Okay. Das vergangene Jahr hat uns ja sehr disloziert, was unser Arbeiten angeht. Wir sitzen nicht mehr nur im Büro, sondern sitzen auch viel zu Hause. Hat das Tür und Tor geöffnet für stärkere Verwundbarkeit von Unternehmen?
Ich würde sagen, teilweise schon, weil jetzt viel auf Homeoffice umgestiegen worden ist. Ja, und viele Firmen haben halt das nicht so wirklich
deutlich, ist deutlich in die Höhe gestiegen, würde
und
ich sagen.
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt das ein Laptop quasi im Firmennetz verwendet oder zu Hause, weil ja, die Firma ist einfach besser abgesichert mit mehreren Mechanismen.
Ja, aber ich glaube halt auch, dass sehr viele Firmen einfach dieses Konzept Homeoffice oder Teleworking vorher noch gar nicht gehabt haben. Also ich glaube, dass es da genug gibt, der da das erste Mal irgendwann im Februar, März 2020 mit diesem Thema überhaupt konfrontiert worden sind, sind dann halt auch hauptsächlich natürlich Firmen, die jetzt nicht in der IT sind, sondern wo halt einfach die Marketingabteilung oder so sonst eh immer im Büro sitzt. Und da haben wir eben auch oft gesehen, dass das in die Höhe geschnellt ist, dass man einfach ganz schlecht solche Remote-Access-Lösungen einbaut, die halt gerade so funktionieren und ausgerollt werden, wo das einfach extrem anfällig für Angriffe ist, weil es halt schnell gehen musste. Damals, wenn innerhalb von ein, zwei Wochen alles zugesperrt, keiner sollte mehr ins Büro kommen und irgendwie muss das dann ja auch funktionieren. Und da haben wir das einfach auch, also ich habe es auch so im Bekanntenkreis bei vielen Firmen gesehen, dass da einfach so sehr, sehr schlecht umgesetzt worden ist. Also natürlich so, dass es funktioniert, aber sicherheitstechnisch eine Katastrophe teilweise.
Was macht ihr denn selbst, um eure Handys, Computer, Passwörter sicher zu halten? Also was würdet ihr sagen, ihr müsst es ja besser können als alle anderen. Was macht ihr, was ist euer Tipp, um sich selbst besser zu schützen?
Alles ausschalten.
Keine Technologie für ihn. Ja. Tipp Nummer 1 ist schon mal sicher Updates einspielen, der Klassiker. Ja, dann, ich weiß nicht, was gibt es noch? E-Mails halt nicht so.
Ja, nicht auf alle Links klicken in den E-Mails, zuerst schauen, von wo die E-Mail kommt.
Und halt auch für sich selber irgendwo einmal kurz drüber nachdenken, was so das Risikoprofil für einen selber ist, weil es geht halt immer in beide Richtungen, weil gut, das alles ausschalten. Man hat natürlich eher als Witz gedacht, aber es ist ja doch so, dass ich auch in beide Richtungen viele Leute kenne. Die einen, denen ist es komplett egal und die anderen sind halt sehr paranoid, was das angeht. Da muss man sich halt auch immer in Erinnerung halten, dass es natürlich auch für alle möglichen Handys Schwachstellen gibt, die es, sage ich mal, die NSA oder so ausnutzen kann. Das braucht man sich gar nicht denken, dass jeder da sicher ist. Aber ich glaube, dass hier diese persönliche Risikoeinschätzung, ich glaube für mich persönlich nicht, dass ich so interessant bin, dass die NSA jetzt irgendwas auf mein Handy schickt, wo ich nichts draufklicken muss. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwo Präsident bin, wäre das vielleicht auch angebracht, dass ich mir da mal schaue, ob ich mir irgendwo ein Handy kaufe, was da abhörsicherer ist. Aber ich glaube, für normale Personen reicht das, wenn ich sage, Updates einspielen und nicht auf komische Links klicken und E-Mails nicht unbedingt aufmachen, wo irgendwas, also von wem, den ich nicht kenne oder E-Mails, die ich nicht erwarte.
Oder SMS sicher.
Oder SMS natürlich auch, ja, sicher. Hat man auch gesehen in letzter Zeit, dass da relativ viel umgegangen ist.
Also aus eurer Sicht, die Arbeit wird euch nicht ausgehen.
So hört sich zumindest an.
Ist das ein Feld, das sich immer wieder weiterentwickeln wird oder wird es irgendwann einmal einfach so tolle Sicherheitssysteme geben, die alles abhalten können? Also oder ist es ein ewiges Hinauflizitieren zwischen Hacker und Unternehmen?
Ich glaube, persönlich ist da das Problem, dass solange ein Mensch am Computer bedient, wird es da immer Probleme
das
geben.
Das gedacht, weil das größte Sicherheitsrisiko ist quasi der Mensch oder der Mensch vor dem Computer.
Ich glaube, das war einfach vor 30 Jahren, hat man schon gesagt, ja, mach keine E-Mail auf, weil da ist der Loveletter.exe drin und der löscht ja dein MS-DOS-System. Und heute ist das genau das Gleiche, nur dass er dir die Kreditkarte mal leer macht.
Nee.
Gibt es Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Bücher oder Lektüre oder Filme und Serien angeht? Was gibt es etwas zum Lesen oder Anschauen, das ihr empfehlen könntet?
Lesen, weiß jetzt nicht. Lesen. Aber Mr. Robot kann ich empfehlen auf Amazon Prime Video.
Mr. Robot. Der Sponsor kommt später.
Ja, genau.
Ist eine Serie oder eine Sendung? Oder ein Film?
Das ist eine Serie mit, ich glaube, 4 Staffeln.
Ich glaube,
ja. So sehr Realität.
Aber das ist sehr Realität. Ich habe mal extra irgendwem angehört, ich weiß nicht mehr, ex-NSA oder was auch immer, der was wirklich überprüft hat, ob die Sachen, was in der Serie vorkommen, auch in der Realität umgesetzt werden können.
Das sieht man eigentlich. Das heißt, da habt ihr auch noch was gelernt? Nein, doch nicht.
Man hat halt die Sachen wiedererkannt. Genau. Also man hat halt wirklich geschaut, wow, da ist wirklich jemand gesessen, der schon mal am Computer eingeschaltet hat.
Ja, es ist nicht so ein klassischer Hackerfilm, wo auf einmal 4 Bildschirme aufgehen mit grüner Schrift.
Sondern der Klassiker doppelt auf der Tastatur arbeiten.
Ja, genau. Geht.
Okay, Mr. Robot. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einblicke in eure Arbeit. Patrick, Nina und Benjamin, vielen Dank für die Erklärung, was das Red Team und das Blue Team hier bei Kapsch macht. Und Ihnen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie heute wieder dabei waren bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Business.com. Wir melden uns wieder im nächsten Monat und hoffen, dass Sie auch dann wieder zuhören.